Ich lese den Predigttext aus 2. Korinther 6, die Verse 1 bis 10. 2. Korinther 6, 1 bis 10. Wir appellieren an euch als Mitarbeiter, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Denn er spricht: Zur willkommenen Zeit habe ich dich erhört, und am Tage des Heils habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist die hochwillkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und wir geben in keiner Sache irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht in schlechten Ruf gerät, sondern in allem empfehlen wir uns als Gottes Diener. In großem Ausharren, in Bedrängnissen, in Noten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in aufgebrachten Menschenmengen, in mühevoller Arbeit, in schlaflosen Nächten, in Fasten, in Reinheit, in Erkenntnis, in Geduld, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in echter Liebe, im Reden der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, durch Ehre und Schande, durch Verleumdung und Lob, als Verführer verschrien, doch wahrhaftig, als Unbekannte, jedoch Wohlbekannte, als Sterbende, und siehe, wir leben, als Gestrafte, aber nicht getötet, als Traurige, aber allezeit uns freuend, als Arme, aber viele reich machend, als nichts habend und doch alles besitzend.
Als Jesus die ersten Jünger beruft, sind auch Fischer dabei, zwei Brüder, Simon und Andreas. Und er sagt zu ihnen: Kommt, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und was ich da so bemerkenswert finde, ist, dass Jesus am ersten Tag, als er diese Männer annimmt, aufnimmt, ihnen auch schon ihren Auftrag gibt. Er ruft sie zu sich und dann sendet er sie hinaus. Und dieses Muster sehen wir durch alle Evangelien hindurch, wie Jesus Menschen behandelt. Er sagt: Kommt zu mir, kommt und seht, kommt und lernt von mir. Und dann sagt er: Geht hinaus in alle Welt und macht alle Nationen zu Jüngern. Oder er sagt: Geht hinaus zu allen Nationen und verkündigt das Evangelium. Das heißt, dieses Komm, Geh, ich rufe dich, ich sende dich, Muster, das ist grundlegend für das, was Jesus tut. Und einer, der das erlebt hat und unglaublich gut gekannt hat, war der Apostel Paulus. Er ist gerufen worden von Jesus außerhalb der Mauern von Damaskus. Er hat Jesus verfolgt, er war ein Feind der Christen, er wollte diesen Irrglauben zerstören. Aber dann begegnet er Jesus selbst und am selben Tag, als er blind ist, spricht Jesus zu ihm, man kann das nachlesen, dreimal in der Apostelgeschichte. Und er sagt zu ihm: Du bist mir ein auserwähltes, ein wertvolles Werkzeug, damit durch dich das Evangelium zu allen Völkern hinausgeht. Das heißt, das Kommen und das Gehen sind untrennbar. Jesus ruft uns, so wie wir es gehört haben, im Abendmahl, im Evangelium. Er sagt: Komm zu mir mit deiner Schuld. Ich bin bereit, dich anzunehmen. Vertrau auf mich. Aber dann sagt er auch: Ich gebe dir einen Auftrag. Ich gebe dir ein Werk. Ich gebe dir eine Arbeit. Und das ist meine Arbeit. Ich möchte, dass du mitwirkst in dieser Rettung auf der ganzen Welt, die ich vollbringe. Und wir sind ein Teil davon. Und damit wir noch mehr ein Teil davon werden, möchte ich jetzt beten. Herr Jesus Christus, bitte lass mich jetzt fliegen wie mit Flügeln und sei du der Wind. Und für uns alle bitte ich dich, dass du die Leidenschaft für diesen Auftrag erneuerst in uns. Dass das Privileg, dass wir mit dir zusammenarbeiten dürfen für Versöhnung, uns neu überwältigt. Dass die Federn in uns, die vielleicht spannungslos geworden sind, von dir nachgespannt werden. und dass du uns sendest und dass wir uns neu von dir berufen lassen. Amen. Wir sind im zweiten Korintherbrief. Letzte Woche haben wir das Kapitel 5 abgeschlossen, für manche der Höhepunkt dieses Buches. Paulus jubelt hier über das Evangelium und dann, ich möchte einen kurzen Rückblick machen auf die letzten Verse. Jörg hat letzte Woche darüber gepredigt. Dann geht Paulus einen Schritt weiter von der Verkündigung des Evangeliums, von unserer Rettung, unserer Annahme durch Gott und spricht eben über dieses Mitwirken mit Gott. Er sagt in Vers 18, ihr seht es hinter mir oder in deiner Bibel, alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus. Das ist der erste Schritt, die Annahme. Jetzt kommt der zweite Schritt. Und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Wer versöhnt wurde durch Christus mit Gott, hat auch einen Dienst empfangen. Paulus nennt ihn den Dienst der Versöhnung. Vers 19, wie Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete. Der erste Schritt und jetzt der zweite. Und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. Dieser Dienst hat viel mit Worten zu tun oder mit einem Wort, das zu Versöhnung führt zwischen Gott und Mensch und Mensch und Menschen. Und jetzt mit ganzer Kraft im Vers 20, dieser Dienst, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Der Paulus hat hier an einen König gedacht, Jesus, und an Botschafter, Gesandte, indem Gott gleichsam durch uns appelliert, uns aufruft. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. In deiner Bibel steht in Vers 20 vielleicht das Wort, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Oder bittet. Aber ermahnen klingt so, als ob man irgendwas falsch gemacht hat und jetzt wird man ermahnt. Aber um das geht es hier nicht. Es geht hier um ein Rufen. Gott ruft uns zu diesem Dienst und er ruft durch uns die Menschen auf, sich versöhnen zu lassen. Und jetzt gehen wir zum Kapitel 6. Es beginnt unmittelbar nach diesen Versen, die wir eben angesehen haben. Und da spricht oder schreibt Paulus, wir appellieren an euch als Mitarbeiter, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Wir rufen euch auf, wir appellieren an euch als Mitarbeiter. Da ist kein Genitiv, der dem folgt. Mitarbeiter von wem? Mitarbeiter von Paulus? Ich glaube nicht, Mitarbeiter Gottes. Es ging ja gerade um den Dienst, den Gott uns gibt und den Gott selbst ausführt. Also wir appellieren an euch als Mitarbeiter Gottes, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Es ist nicht sofort zu verstehen, was Paulus hier meint. Denn wenn wir von vergeblich Gnade empfangen hören, dann denken wir vielleicht zuerst, dass die Botschaft der Gnade zu uns kommt, aber wir keinen Glauben finden, dass es hier um Rettung geht. Geht es hier um Rettung? Geht es darum, dass die Korinther die Gnade Gottes vergeblich empfangen und nicht gerettet werden? Ich glaube nicht. Deswegen ja dieses Wort Mitarbeiter. Es geht darum, dass sie nicht von Gott angenommen die Gnade wirkungsfrei und resultatlos und folgenlos sein lassen, dass sie nicht teilnehmen an dieser Mitarbeit. Und was mich bestärkt ist, was Paulus im ersten Korintherbrief sagt, Kapitel 15, Vers 10, da sagt er, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Ja, das passt super zu 2. Korinther 6, denn dort sagt er, wir appellieren an euch als Mitarbeiter, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Das heißt, Paulus war super aktiv. als Mitarbeiter Gottes in diesem Dienst der Versöhnung. Und wir wissen ja, dass das auf sein Leben zutrifft. Er hat sein ganzes Leben in diesen Dienst gestellt. Er war bereit, einen hohen Preis zu zahlen, damit möglichst viele das Evangelium hören durch seinen Dienst. Und jetzt schreibt er den Korinthern und sagt, wir appellieren an euch als Mitarbeiter, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Jetzt kennt niemand von uns die Gemeinde in Korinth. Aber weil Paulus diesen Brief schreibt, nehme ich an, dass es mindestens drei Gruppen in Korinth gegeben hat in Bezug auf die Mitarbeit. Es wird die eifrigen Mitarbeiter gegeben haben, die mit Paulus zusammengewirkt haben, die vom Evangelium beseelt, begeistert ihr Leben im Dienst des Evangeliums gestellt haben. Dann, glaube ich, hat es eine zweite Gruppe gegeben, die hin und wieder Mitarbeiter. Das Evangelium war ihnen schon ein Anliegen. Sie sind berührt worden vom Evangelium. Aber es war nicht das tiefste Anliegen. Sie waren irgendwie unterwegs mit angezogener Handbremse. Und dann hat es sicher noch eine dritte Gruppe gegeben. Und das waren die Zuschauer, die Konsumenten, die das Evangelium der Gnade zwar empfangen haben, die gerettet wurden, die angenommen wurden, aber die dann nicht mitgewirkt haben in dieser großen Rettung. Und ich glaube, zur ersten Gruppe sagt Paulus, weiter so, mit mir vorwärts. Und zur zweiten Gruppe sagt er, wenn wir über Fußball nachdenken würden, rein ins Spiel, weg vom Rand, hin zum Ball. Und zur dritten Gruppe sagt er wahrscheinlich runter von der Bank rauf aufs Spielfeld. Und jede Gemeinde ist wie die Gemeinde in Korinth. Auch wir sind so. Es gibt unter uns ganz Eifrige, die diese Gnade der Rettung empfangen haben und wo diese Gnade jetzt sich in einer aktiven Mitarbeit ausdrückt. Und dann gibt es solche, die zögerlich mitarbeiten. Im Wissen darum, dass das auch viel kostet, dass es was abverlangt, dass es unbequem ist. Und dann gibt es auch die, die die Gnade empfangen haben und glücklich sind damit. Aber da geht nichts nach außen. Jetzt ganz, ganz wichtig. Es ist niemandes Aufgabe, einzuteilen, wer hier wo ist. Und ich mache das auch nicht. Du sollst es nicht machen. Niemandes Aufgabe. Aber es ist jedermanns und jeder Frau Aufgabe, sich selbst zu orientieren. In einem ehrlichen Blick. Inwieweit hat dich die Gnade Gottes so getroffen, dass du jetzt mitwirkst, eifrig oder etwas oder fast gar nicht? Wo stehst denn du mit diesem Dienst der Versöhnung, in dem Gott noch immer aktiv ist in aller Welt? Und er hat dich gerettet, ja, für sich, für die Beziehung, für Versöhnung, aber auch, dass du mitwirkst in diesem großen Dienst, dass du mitlaufst in diesem Lauf. Und der Paulus hat gebrannt dafür, dass die Christen eifrig den Dienst der Versöhnung mittragen. Und in Vers 2 spricht er über die Motivation, die helfen soll, dass die Gnade nicht vergeblich empfangen wird. Er spricht, zur willkommenen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist die hochwillkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Zeit, Tag, hochwillkommene Zeit, Tag. Es ist eine besondere Zeit. Und was der Paulus hier sagen möchte, ist Folgendes. Er zitiert hier Jesaja, Jesaja 49. Die Juden sind im Exil, vorausschauend. Und Gott sagt zum Volk, es kommt der Tag, an dem ich dich zurück in die Heimat bringe. Und Paulus sagt, so etwas ist jetzt geschehen. Am Kreuz von Jesus, als Jesus stirbt, beginnt der Tag des Heils. Das ist so, als ob jetzt die Sanduhr umgedreht wird und das erste Körnchen, was da durchfließt, ist der Verbrecher neben Jesus am Kreuz, Ein Tag des Heils hat begonnen. Jetzt ein anderes Bild. Stellt euch vor, den Fabian und sein, wisst ihr, was jetzt kommt? Seil. Und Fabian und sein Seil. Er ist nicht so auf die Welt gekommen. Der Fabian verwendet das Seil gerne als Bild für die Zeit und die Ewigkeit. Das beginnt hier bei ihm, läuft hinaus, ihr kennt das Bild, bis hinauf ins Weltall. Und was der Paulus weiß und was der Paulus sagt, ist, dass der Tag des Heils, an dem Menschen mit Gott versöhnt werden können, so kurz ist. Die 90 Minuten vom Spiel sind irgendwann um. Und dann pfeift der Schiedsrichter ab und der Tag des Heils, diese hochwillkommene Zeit, ist dann vorbei. Ich glaube, dem Paulus war das so tief bewusst, dass das einer der Motivationsfaktoren für ihn war: Jetzt ist die Zeit der Rettung. Jetzt soll die Botschaft hinausgehen. Jetzt sollen Menschen davon hören. Er hat den Korinthern geschrieben im ersten Brief, dass manche so gerettet werden wie durchs Feuer. Er spricht da von einem Haus. Jesus ist das Fundament, das überdauert das Feuer. Und alles, was drauf gebaut wird, das kann verbrennen oder bleiben. Ich finde es betreffend, dass er das den Korinthern schreibt. Das hätte er nicht geschrieben, wenn er nicht befürchtet hätte, dass bei manchen von ihnen alles verbrennt. Gerettet wie durchs Feuer ist ein anderes Bild für die Gnade Gottes vergeblich empfangen. Nichts darauf bauen, was Bestand hat. Und eine Sache, die Bestand hat, sind Menschen, die mit Gott versöhnt wurden. Durch unsere Mitarbeit. Und ich glaube, der Paulus, er hat es ernst genommen, aber nicht mit zusammengeknirschten Zähnen. Er hat sich gefreut, dass er diese Botschaft der Liebe hinaustragen kann. Er sagt kurz vorher im Kapitel 5, angetrieben von der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes war sein Motor. Er war der Apostel mit dem brennenden Herzen. Die Liebe Christi drängt uns. Das ist die erste Predigt, die ist jetzt fertig. Und jetzt kommt die zweite Predigt, die Verse 3 bis 10. Da spricht Paulus über seinen Dienst, über sein Leben. Er weiß, das ist unter der Lupe, viele beobachten ihn genau. Und er sagt im Vers 3, wir geben in keiner Sache irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht in schlechten Ruf gerät, sondern in allem empfehlen wir uns als Gottes Diener. Er möchte, dass alles an ihm, sein Wesen, wie er Menschen begegnet, wie er handelt, dass das die Botschaft nicht widerlegt, dass das stimmig ist mit der Botschaft der Versöhnung. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, nicht nur, dass er aktiv am Spielfeld ist, sondern auch, wie er sich dort verhält. Keine gelben und roten Karten, sagt er. In allem empfehlen wir uns als Gottes Diener. Und dann kommt eine Liste von 28 Eigenschaften. Super Bildtechnik heute. 28 Eigenschaften. 18 eingeleitet mit der Präposition in, dreimal durch, siebenmal als. 18, 3, 7. Vom Inhaltlichen her ist es eine Überschrift, dann 3 mal 3, Leiden, 2 mal 4, Tugenden und 10 mal 1, Gegensätze. Wir schauen es uns jetzt im Detail an. Wir empfehlen uns in allem als Gottes Diener. Überschrift: in großem Ausharren. Das ist wahrscheinlich das Schwierigste im Leben. Etwas Gutes zu tun und dran zu bleiben. Es ist nicht so schwer, ein Freund zu sein für 3 Monate. Aber ein Freund über 3 Jahrzehnte? Große Ausdauer. Jeder von uns kann 100 Meter laufen, aber einen Marathon laufen? In großer Ausdauer, in großem Ausharren. Eine der größten Gefahren im Dienst der Versöhnung ist eben, dass man die Flinte ins Korn wirft, dass man aufgibt, dass man sagt, jetzt will ich nicht mehr. Es ist so schwer. Ihr habt da so viel Gegenwind. Trage Verletzungen davon. Werde nicht geschätzt. Ja, dann ziehe ich mich zurück. Und wenn ich mich zurückziehe in den windgeschützten Bereich, dann spüre ich den Gegenwind auch nicht mehr. Deswegen als Überschrift in allem, großes Ausharren in allen 27 Dingen, die jetzt kommen. Nicht nur eine Stunde, sondern ein Leben so auszuharren. Und dann kommen diese drei Triaden, die drei Zeilen. Die erste Zeile, das sind allgemeine Nöte, die ihm zusetzen. Er sagt, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten. Das ist sehr allgemein gehalten. Da passt viel hinein. Eine Bedrängnis ist im Griechischen, wenn es eng wird und du quetschst dich durch. Da gibt es Reibung. Not, Angst. Paulus hat viel Angst gehabt. Er hat Todesangst gehabt. Im 2. Korintherbrief sagt er, Kapitel 1, Vers 8, er hat mit dem Tod gerechnet. Er hat gerechnet, dass er stirbt. Und nicht, weil er Extremsport betrieben hat, sondern weil er den Dienst der Versöhnung extrem betrieben hat. Das hat ihn in Todesgefahr gebracht. Er spricht von Herzensangst. Dann die zweiten drei sind Schwierigkeiten, die ihm durch Menschen zugefügt werden, in Schlägen. Im Kapitel 11 sagt er, er wurde 5-mal ausgepeitscht, 5-mal 39 Peitschenhiebe. 195 Peitschenhiebe. Niemand von uns hat auch nur einen gespürt. Und danke Gott, dass das so ist. Er wurde 3-mal mit Stöcken geschlagen und 1-mal gesteinigt. In Gefängnissen. Bis zu dieser Zeit wissen wir nur, dass er im Gefängnis in Philippi war. Unfrei. In aufgebrachten Menschenmengen. Das hat er überall geschafft, wo er hinkam. Die Leute haben sich aufgeregt über ihn. Er war ein Aufrührer, verschrien. Ganz kurz, das hätte er sich alles sparen können, oder? Er hätte ein viel bequemeres Leben haben können. Aber weil er im Dienst der Versöhnung ganz an vorderster Front dabei sein will, nimmt er das auf sich. Die dritte Zeile von drei Leiden, Druckpunkten ist selbst gewählt. In mühevoller Arbeit. Ein Weg, wie er schlechten Ruf vermeiden wollte, den Ruf, dass er hinterm Geld her ist, war, dass er für die eigenen Bedürfnisse gearbeitet hat als Zeltmacher. Und das war eine mühevolle Arbeit. In schlaflosen Nächten. Ich habe erst eine schlaflose Nacht in meinem Leben. Vielleicht hast du mehr. Ich habe schon viel Schlaf verloren, wegen diesem oder jenem, aber ich bin immer irgendwann eingeschlafen. Aber er sagt hier in schlaflosen Nächten. Er hat eine ganze Nacht auf Schlaf verzichtet, um vielleicht ein Zelt zu nähen, eine Predigt zu halten. Das wissen wir, da sind die anderen eingeschlafen. Seid ihr noch alle bei mir? Es ist ja auch mitten am Tag und hell. Er hat die Nacht durchgepredigt. Das habe ich noch nie. Und ich bin mir sicher, er hat auch manche Nacht durchgebetet. Ich habe auch schon gebetet in der Nacht, aber nie eine ganze Nacht. In Fasten. Er hat auf Essen verzichtet, gehungert. Diese 9 Druckpunkte erlebt Paulus, damit das Evangelium hinausgeht, so wie Licht, damit es weitergeht. Damit die Liebe weiterfließt. Und wir fragen uns, wie hält er das aus? Schwierigkeiten, die unser Vorstellungsvermögen überschreiten. Und deswegen kommen jetzt 9 positive Qualitäten, deswegen hält das aus. Und ich glaube, die erste ist die Überschrift, in großem Ausharren. Und dann 2 Zeilen von je 4, in Reinheit. Er war ein integerer Mensch, das spricht von Moral. Sexualität, Umgang mit Geld, Umgang mit Macht. Er war rein. Und das ist schon was. Es gibt viele, die hier fallen. In Erkenntnis, sicher vor allem die Erkenntnis von Jesus Christus. In Geduld, in Freundlichkeit. Das ist ein Paar. Geduld ist reaktiv, Freundlichkeit ist proaktiv. Mit Geduld können wir auf schwierige Umstände oder schwierige Menschen reagieren. Mit Freundlichkeit gehen wir auf die anderen zu. Und ich finde es faszinierend, dass die Geduld und die Freundlichkeit so im Galaterbrief vorkommen, in der Frucht des Geistes. Die ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Die vierte und die fünfte Frucht des Geistes führt er hier an. Und dann etwas Merkwürdiges in der zweiten Zeile. Im Heiligen Geist. Das ist keine Tugend, es ist eine Person. Es ist Gott selbst. Und am Ende steht in der Kraft Gottes. Im Heiligen Geist, in der Kraft Gottes bildet eine Klammer. Und es zeigt uns, es geht hier nicht darum, dass Paulus wunderbare Eigenschaften sich antrainiert hat, sondern dass Christus in ihm lebt. Im Heiligen Geist, weil der Geist in ihm diese Qualitäten schenkt. Und dann die zwei Königsqualitäten, in echter Liebe und im Reden der Wahrheit. Liebe und Wahrheit. Nur Liebe ohne Wahrheit, das ist naiv und wischiwaschi. Wahrheit ohne Liebe ist kalt, das einem friert. Aber echte Liebe und Wahrheit ist mächtig. Wenn der Paulus diese neuen Leiden nicht erlaubt hätte in seinem Leben, dann hätte er diese neuen Qualitäten nicht so erlebt. Aber die 3x3 gehen nicht ohne die 2x4. Und ich glaube, auch wir erleben das. In dem Maß, in dem wir uns manchmal aussetzen und an Grenzen gehen fürs Evangelium, werden wir gestärkt. Jetzt zu den 10 Gegensätzen. Und das erste ist das Schwierigste. Durch die Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken. Militärische Sprache, römische Soldaten, die Waffen der Gerechtigkeit. Er spricht hier von einem gerechten Leben. In der rechten Hand hatten sie das Schwert, Offensive, in der linken das Schild, Defensive. Und er sagt hier, in allen Lebenssituationen lebe ich gerecht und bin ausgestattet mit allem, was ich brauche für ein gerechtes Leben. Und mein gerechtes Leben ehrt das Evangelium. Im Römer 6, Vers 13 sagt Paulus, dass wir unseren Körper als Werkzeug zur Gerechtigkeit Gott bringen sollen. Es geht um unser gerechtes Leben. Er sagt, ich bin gerecht in jeder Situation. Durch Ehre und Schande, durch Verleumdung und Lob. Ehre und Schande. In Lystra wollten sie ihn anbeten als Gott. Ich glaube mit dem Barnabas oder war es der Silas? Kannst nachschauen und mir nachher sagen. Kapitel 14. Sie wollten sie anbeten als Götter. Ehre. Und kurze Zeit später haben sie es gesteinigt. Schande. Verleumdung und Lob. Schlechte und gute Nachrede. Wir merken da, er steckt in einem Kampf. Er wird verunehrt, geehrt. Schlechte Nachrede, gute Nachrede. Und wer will sowas? Versuch kurz, dich persönlich hineinzuversetzen. Vielleicht bist du auch ganz anders als ich. Aber ich würde auf alle gute Nachrede verzichten, wenn ich mir die schlechte Nachrede sparen könnte. Vielleicht bist du da anders. Und Verleumdung und Lob und Ehre und Schande, die gibt es nur am Spielfeld. Die gibt es nicht, wenn man auf der Bank sitzt. Dort wird man nicht kritisiert und nicht gelobt. später mal, wenn die Zeit ausläuft. Aber nicht heute. Aber sobald du am Spielfeld bist, am Ball, Lob, Verleumdung, Ehre und Schande. Der Paulus spielt trotzdem mit. Und dann kommen diese sieben Gegensätze. Und ich möchte sie mit euch vertikal lesen. Denn sie sind ja alle negativ im ersten Teil und positiv im zweiten. Als Verführer verschrien. Viele haben gesagt, Paulus lügt, er verführt Menschen. Unbekannt, unbedeutend. Und für viele war er unbedeutend. Jemand, der sich fürs Evangelium einsetzt, unbedeutend. Sterbend, der war so oft nahe am Tod. Gezüchtigt, das heißt, der Staat war hinter ihm her. Die Justiz hat ihn bestraft. Traurig. 18 Mal spricht Paulus im 2. Korintherbrief von Traurigkeit. Und sehr oft ist er traurig wegen den Korinthern. Und ich glaube, ich verstehe das gut. Der Johannes sagt in seinem Brief, ich habe keine größere Freude, als wenn meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Und das kann man auch auf den Kopf stellen und sagen, ich habe keine größere Traurigkeit, sagt Paulus hier, als wenn meine Kinder im Evangelium, die von ihm mitgerettet wurden. Das hat ihn traurig gemacht. Als Arme. Paulus hatte keine Immobilien, keine Verkehrsmittel. Er war arm. Nichts habend. So hat die Welt ihn gesehen. Verführer, unbekannt, unbedeutend, sterbend, von der Justiz verfolgt, traurig, arm, nichts habend. Ein tönernes Gefäß, nichts Besonderes. Aber ich möchte euch kurz vorlesen aus der Bergpredigt, aus den Seligpreisungen. Glückselig die Friedenstifter, das war er. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden. Das hat er erfüllt. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen verfolgten. Ja, Paulus. Glückselig, die reinen Herzens sind. Das war er auch. Glückselig, die Trauernden. Mhm. Glückselig, die Armen. Das ist stark. Und vor Gott ist es nicht die linke Spalte, sondern die rechte Spalte. Er ist wahrhaftig, kein Lügner. Er ist wohlbekannt. Gott kennt ihn, er lebt, Gott hat ihn noch nicht sterben lassen, nicht getötet. Er freut sich alle Zeit. Das muss etwas gewesen sein, was über die Umstände hinausgegangen ist. Viele reich machend mit dem Evangelium als Botschafter der Versöhnung und selber alles besitzend. Ich fliege über das drüber, ich habe das Gefühl, ich werde dem nicht gerecht. Aber es gibt keine dritte Predigt heute. Die zweite endet auch bald. Er ist hier 10-mal wie sein Herr und Meister. Liste das durch, 14-mal, Entschuldigung, 7-mal 2, 20-mal mit dem vorher. Jesus war so. Als Verführer verschrien, arm. Der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Nicht einmal ein Kopfpolster. Geschweige denn ein Bett oder ein Schlafzimmer. Zur Anwendung für uns. Das kann jetzt total überfordernd sein, wenn du das Gefühl hast, der Anspruch wird an dich gestellt, dass du Paulus wirst. Sei Paulus. Ja, da würde ich heimgehen und sofort. Nur noch schlafen und Netflix schauen. Es gibt nur einen Paulus. Und es gibt nur einen Michi Gutenberger, Tobias Heinzle, Helga, jetzt habe ich zwei aus einer Familie, das ist spontan, Bernhard, Gertrude, es gibt dich nur einmal. Nur einmal. Und an deinem Platz, wo du lebst, kannst du ganz besondere Versöhnungsarbeit leisten, die Paulus nicht mehr leisten kann, weil seine Zeit ist ja vorbei. Aber die Versöhnungszeit, das Fenster der Versöhnung ist noch offen. Wir sollen nicht Paulus sein, aber wir sollen wie Paulus sein. Er ist ein leuchtendes Vorbild. Gerhard, könntest du mir mein Handy bringen, bitte? Das liegt auf dem Sessel vor dir. Kurz ein paar Beispiele. Wir sind auch nicht nur solo unterwegs, sondern als Gemeinde. Vielen Dank. Gestern hat ein Seminar hier über das Evangelium stattgefunden. Und es war super, es war eine gute Zeit. Ich glaube, Gott hat es verwendet. Aber eine Person hat einen Kuchen gebacken für das Seminar und ist dann mit den Kindern in den Alpen zugegangen. Das ist auch Versöhnungsarbeit. Das ist Mitwirken an der großen Versöhnungsarbeit. Es geht nicht nur um den Moment, in dem du einer Person gegenüber von dir das Evangelium in Worten weitergeben kannst. Versöhnungsarbeit ist größer. Die Passionsspiele in Oberammergau finden statt. Alle 6 Jahre, wenn ich richtig informiert bin. Und der Produktionsleiter sagt, wir wollen mit unserer Produktion jene, denen Christus viel bedeutet, etwas mitgeben. Und jenen, die bisher noch keinen Zugang dazu hatten, einen Zugang ermöglichen. Unsere Passionsspiele finden auch bald statt, das Markus-Theater. Und auch da kann man mitspielen, beten, einen Kuchen backen, auf Kinder aufpassen, Sessel stellen, schauen, dass das Licht funktioniert. Wir sind ein großes Team in dieser Versöhnungsarbeit. Am Montagabend war Gavin Ortland hier, hat einen Vortrag gehalten auf Englisch und die letzte Frage, die ihm der Mathieu gestellt hat, zwar eine super Frage, war, wenn der Paulus heute einen Brief schreiben würde an die Gemeinden dieser Welt, was würde er sagen? Du kannst es nachschauen, es gibt ein YouTube-Video, eine inspirierende Antwort. Ich möchte es jetzt nicht versuchen, weil ich habe da einen Brief von Paulus und er hat hier 3 Dinge gesagt und ich sage es euch auf Englisch, weil vielleicht landet es dann nochmal anders. Es ist fast alles mit G. Paulus sagt, get in the game. Get in the game. Rauf aufs Spielfeld. Nicht am Rande sein, nicht passiv sein, nicht nur konsumieren. Und wart nicht auf die perfekte Zeit, auf die perfekten Umstände. Paulus war manchmal im Gefängnis, da wollte er nicht sein. Dort hat er auch Versöhnungsarbeit geleistet. Leiste Versöhnungsdienst, Beiträge. Zweitens, give it all you got. Give it all you got. Gott, ich habe vorher zugeschaut bei Ukrainisch, ich glaube, man sagt König so. Wie sagt man König, Christine? Oh, die subtilen Feinheiten entziehen sich mir, aber das ist der König. Und der König ruft dich in diesen Dienst. Er ist der König. Es ist nicht okay, dass du das halbherzig machst. Der Paulus hat alles gegeben. Jesus hat alles gegeben. Und wir sollen, solange wir noch Zeit haben, alles geben. Get in the game. Give it all you got. And all is God's grace. Alles ist am Schluss Gnade. Der Paulus sagt, ich habe mehr gearbeitet als Sie alle. Was für eine Aussage. Aber dann sagt er, aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir gewirkt hat. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als Sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Wir appellieren an euch als Mitarbeiter, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Jetzt ist die hoch willkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Vater im Himmel, wir danken dir für deinen Sohn. Herr Jesus, wir danken dir für dein Werk, das in unserer Begnadigung gipfelt. Und die Begnadigung schenkst du uns nicht, damit es dann bei uns so weitergeht wie vorher. Sondern du möchtest, dass wir Teil werden von deinem großen Werk der Versöhnung. Danke für dieses Privileg. Bitte lass es uns auch als Privileg empfinden. Bitte setze du unsere Herzen in Brand mit dem Evangelium selbst, mit dieser Botschaft der Versöhnung, damit wir tief empfinden, welchen Schatz wir da weitergeben dürfen. Und bitte zeig uns allen, am besten noch heute, diese Woche, neue Möglichkeiten, wie wir da mittun dürfen an deinem Rettungswerk. Erfülle uns mit deinem Geist, damit diese großartigen Qualitäten in uns zu finden sind, inmitten der Schwierigkeiten, die dann zunehmen. Danke, dass du uns gerettet hast. Bitte lass uns ein Teil davon sein, wie du andere rettest. Amen.